Diejenigen, die sich mit der Materie intensiver beschäftigt haben, wissen oder haben vielleicht schon mal gehört, dass planmäßig Ende des Jahres zwei Braunkohlekraftwerke von RWE jeweils 600 Megawatt stark aus dem Betrieb hätten gehen sollen.
Tun sie aber nicht. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat mit RWE einen Deal vereinbart. Die zwei Kraftwerksblöcke bleiben länger am Netz, obwohl sie klimaschädliches CO2 in die Luft katapultieren. Dafür wird der Ausstieg anderer Blöcke später vorgezogen. Und diese Woche hat auch der Rest der Bundesregierung ihr Ja-Wort dazu gegeben. Hallo und willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Podcast von Klimareporter und Taz, in dem wir jede Woche die drei wichtigsten Klima-News diskutieren. Mein Name ist Sandra Kirchner und ich arbeite für Klimareporter und heute spreche ich mit Susanne Schwarz, Klimaredakteurin bei der Taz. Hey Susanne.
Hallo Sandra.
Was war diese Woche wichtig beim Klima? Darüber sprechen wir auch dieses Mal. Und als erstes schauen wir uns das Sofortprogramm der Bundesregierung an, mit dem sie doch noch ihre Lücke bei den Klimazielen bis 2030 einhalten will. Dann sprechen wir über das geplante Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier, das den Ausstieg nicht nur beschleunigt, sondern in Teilen auch auf später verschiebt. Und zum Schluss geht es um die Finanzierung von Energieprojekten im Ausland. Und da fließt noch immer das meiste Geld in Gas, Öl und Kohle.
Aber jetzt schauen wir uns das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung an. Das ist noch nicht öffentlich, aber aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums sind uns schon die Eckpunkte bekannt, auf die die Bundesregierung sich geeinigt hat. Also es geht darum, sicherzustellen, dass Deutschland sein Klimaziel bis 2030 erreicht. Übergreifend lautet das ja, die Emissionen um 65% gegenüber 1990 senken. Und geeinigt ist vielleicht eigentlich gar nicht so das richtige Wort, denn aus dem Papier geht hervor, dass der Verkehr als Sektor auch 2030 noch sein Klimaziel reißen wird, aller Voraussicht nach, nämlich um bis zu 175 Millionen Tonnen CO2. Eigentlich ist ja das Ziel dieses Papiers, diese Lücke zu schließen. Das hat sie jetzt im Falle vom Verkehr nur zur Hälfte getan ungefähr. Aber da ist sich die Bundesregierung einfach uneins. Im Prinzip liegt ja auf der Hand, was Emissionseinsparungen im Verkehr ermöglicht, nämlich in erster Linie einfach weniger Auto fahren und dafür mehr laufen, mehr mit dem Fahrrad, mehr Bus und Bahn fahren. Das ist alles nicht neu. Und auch sonst könnte es Treibhausgase einsparen, den Autoverkehr stärker zu reglementieren, also durch ein Tempolimit zum Beispiel oder durch die Abschaffung von Steuervergünstigungen wie für Dienstwagen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen.
Genau, aber all diese Maßnahmen, die passen dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP nicht in den Kram. Wir erinnern uns, mehrfach hat sich die FDP gegen Verbote und für Technologieoffenheit im Allgemeinen, aber eben auch im Verkehr ausgesprochen. Und das senkt aber leider die Treibhausgasemissionen nicht. Es gibt zwar durchaus ein paar Maßnahmen für den Verkehr, die jetzt im Sofortprogramm stehen. Zum Beispiel soll der öffentliche Verkehr mit einem 49-Euro-Ticket gestärkt werden. Der Umstieg auf die Elektromobilität soll gefördert werden und es sollen mehr erneuerbare Kraftstoffe genutzt werden. Aber das ist eben noch zu wenig, um die Lücke von 271 Millionen Tonnen CO2, die sich nach derzeitigem Stand bis 2030 auftut, vollständig zu schließen.
Ja, bei allen anderen Sektoren wird diese Lücke laut der Bundesregierung wohl geschlossen. Aber ja, was machen wir jetzt damit? Also erstmal muss man sagen, das ist jetzt der zweite Anlauf, den die Bundesregierung bei diesem Projekt sofort Programm für alle Sektoren nimmt. Das hat sie sich ja in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Obwohl sie jetzt vom Klimaschutzgesetz her nur zu einzelnen Sofortprogrammen, nämlich bei Verkehr und Gebäudeenergie, verpflichtet gewesen wäre, weil in diesen Sektoren eben die gesetzlichen Emissionsgrenzen letztes Jahr überschritten wurden. Aber die Ampel sieht sich ja selbst oder präsentiert sich zumindest als Zukunftskoalition, als Klimaschutzregierung Und da sollte eben ein ausführlicheres Programm her, das gleich alle Sektoren in den Blick nimmt. Also es sollte wie vorbildliche Klimapolitik aus einem Guss aussehen, statt wie ein unzureichender Flickenteppich. Und das ist ja im ersten Anlauf wirklich krachend gescheitert, weil man sich mit der FDP eben auf überhaupt gar nichts einigen konnte. Da gab es ja dann noch so zähneknirschend einzelne Programme für Verkehr und für Gebäude. Einfach weil halt dann da die gesetzliche Frist dafür anstand und man irgendwas vorstellen musste.
Genau, und das hat ja der Expertenrat für Klimafragen ein paar Wochen später auch total in der Luft zerrissen. Mhm. Das ist ein wissenschaftliches Gremium, das laut Klimaschutzgesetz die Klimapolitik der Regierung prüft. Und das Gebäudeprogramm von Wirtschafts- und Bauministerium, das war der Analyse dieses Rates nach zu schwach. Aber das Programm vom FDP-geführten Verkehrsministerium haben die ExpertInnen gar nicht erst zu Ende geprüft, weil sie haben gesagt, das sieht man auf dem ersten Blick, dass das nicht den Ansprüchen genügt. Also man sieht ein Muster, die FDP sprengt diese Verhandlungen immer, weil sie sich weigert, Einschränkungen für das Auto zu akzeptieren und sei es auch nur für das läppische Tempolimit auf Autobahnen. Und das ist natürlich ein Problem, denn wie gesagt, es muss eben weniger Autofahrten geben und das schafft man nicht, indem man Autofahrer an allen Enden und Ecken begünstigt, so wie bisher. Und da bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen ratlos, wie sehr man da auf neue Maßnahmen hoffen soll. Aus dem Wirtschaftsministerium war nämlich zu hören, dass die im nächsten Jahr nachgereicht werden. Und die nötigen Schritte sind ja klar. Die Frage ist nur, ob die FDP das mitmacht. Auf jeden Fall ist das eigentliche Projekt Klimapolitik aus einem Guss, wie du das ja auch gerade gesagt hast, erstmal schon wieder gescheitert.
Ja, da war jetzt, glaube ich, der Druck der Weltklimakonferenz da, also in Ägypten, die nächste Woche anfängt. Da wird Deutschland sicher immer mal zu hören bekommen, dass die Emissionen im Energiesektor wieder steigen und dass die fossilen Auslandsinvestitionen weitergehen sollen, in Gas zumindest, obwohl auf der Weltklimakonferenz ja letztes Jahr das Gegenteil versprochen wurde. Ja, das sind alles nicht so schöne Realitäten. Und da werden Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die als Außenministerin jetzt für die internationalen Klimaverhandlungen zuständig ist, ja, sicher immer auf A, die Energiekrise verweisen und B, auf diese Eckpunkte. Interessant wird es noch morgen, also für uns morgen, wenn die Folge raus ist, also wenn ihr das hört, gibt es wahrscheinlich schon. Der Expertenrat für Klimafragen stellt ein 2-Jahres-Gutachten zum Stand der Klimapolitik in Deutschland vor. Da hören wir noch mal konkreter, wie die Regierung sich insgesamt schlägt. Aber in Bezug auf die aktuellen Eckpunkte ist es eben so, da hast du völlig recht, die haben jetzt eben einen Makel, weil sie wieder nicht vollständig sind.
Tja, und von einem Makel kommen wir gleich zum nächsten. Wir sprechen über unser zweites Thema. Du hast es gerade schon gesagt, aus den deutschen Kraftwerken kommt wieder mehr CO2. Und so wird es auch erstmal wohl weitergehen. Im Laufe dieses Jahres ist der Energieverbrauch etwas heruntergegangen, aber trotzdem gab es mehr Emissionen. Das hat die AG Energiebilanzen berechnet, weil wir eben mehr Kohlekraftwerke nutzen als eigentlich vorgesehen. Das liegt natürlich an dem Gasmangel, der als Folge von Russlands Krieg gegen die Ukraine herrscht. Und weil der leider auch noch nicht vorbei ist, bleibt es jetzt auch weiterhin der Fall. Und die Bundesregierung hat jetzt einen Schritt genommen, um vom gesetzlich vereinbarten Kohleausstieg abzuweichen, ihn also erstmal weiter in die Zukunft zu schieben.
Genau. Robert Habeck, also der Wirtschaftsminister, hat im Oktober einen Deal mit dem Energiekonzern RWE ausgehandelt und auch mit dem Landeswirtschaftsministerium in NRW. Das ist jetzt also Regierungsprojekt und der Anfang von einer neuen gesetzlichen Regelung. Und Teil dieses Deals ist eben, dass 2 Blöcke des Kraftwerks Neurath in NRW länger im Netz bleiben dürfen als im Kohleausstiegsgesetz vorgesehen. Da steht nämlich drin, dass diese Blöcke Ende dieses Jahres vom Netz gehen und jetzt sollen sie stattdessen bis Ende März 2024 in Betrieb bleiben und es ist sogar noch eine weitere einjährige Verlängerung möglich. Dem hat das ganze Bundeskabinett, also Kanzler Scholz und alle BundesministerInnen, jetzt auch zugestimmt.
Ja, und da fällt es einem erstmal schwer zu verstehen, warum das jetzt Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier heißt. Aber das ist eben der andere Teil des Deals. Dafür stellt RWE 3 andere Kraftwerksblöcke früher ab als geplant. Bis es soweit ist, dauert es aber noch ein bisschen. Es geht um die Blöcke, die eigentlich erst 2038 vom Netz gehen sollten. Die sollen jetzt schon 2030 außer Betrieb gehen. Also ich würde mal sagen, es ist natürlich ein kommunikatives Kalkül, diesen positiven Teil des Deals in den Vordergrund zu stellen. Nicht, dass es falsch wäre, aber die Beschleunigung des Kohleausstiegs ist eben nur eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte ist, dass bis dahin auch mehr emittiert wird. Aber Robert Habeck hat gesagt, insgesamt ist das für das Klima gut. Es spart 280 Millionen Tonnen CO2. Und um das ins Verhältnis zu setzen, das ist ungefähr so viel, wie Deutschland aktuell in etwas über 4 Monaten ausstößt.
Ja, von einem Meilenstein fürs Klima hat Habeck, glaube ich, sogar gesprochen. Aber also es sollte nicht nur hängen bleiben, dass die Ampel den Kohleausstieg vorzieht. Es gibt ja übrigens auch noch das Lausitzer Kohlerevier und in dem gilt weiterhin sowieso 2038. Und hinzu kommt halt auch, dass gar nicht klar ist, ob die Energiekonzerne ihre Braunkohlekraftwerke nicht ohnehin freiwillig früher abstellen. Die sind schließlich sehr klimaschädlich, bekanntermaßen. Und das heißt halt auch, dass die durch den europäischen Emissionshandel immer teurer werden. Und da war lange sowieso die Hoffnung, dass sich das Problem einfach von selbst erledigt, weil Kohleverstromung unwirtschaftlich wird. Das ist jetzt durch die hohen Gaspreise nicht mehr ganz so sicher, weswegen viele ExpertInnen auch schon gefordert hatten, das muss jetzt aktiv vorangetrieben werden. Also das ist kein Selbstläufer mehr. Und in diese Richtung ist es natürlich jetzt erstmal ein Schritt. Genauso wichtig ist aber natürlich, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt wirklich Erfolg hat.
Genau, da ist ja die Energiekrise und dieser RWE-Deal ein Weckruf. Wenn irgendwelche Zweifel an der Versorgungssicherheit bestehen, dann bleiben unabhängig von Vereinbarungen Kohlekraftwerke am Netz. Da kann man natürlich den eingeengten Sicherheitsbegriff kritisieren, weil ja fast nichts die Sicherheit so einschränkt wie die Klimakrise. Vielleicht noch Armut und Diskriminierung, also soziale Ungerechtigkeit, aber das sind ja Spitzfindigkeiten.
Absolut. mit dem Deal einher geht auch die Zukunft verschiedener Dörfer. Da haben wir hier im Podcast im Oktober auch schon mal drüber geredet. Eine Reihe gefährdeter Orte hat jetzt die Sicherheit, bleiben zu dürfen. Das gilt allerdings nicht für Lützerath, also den Ort, den die Klimabewegung zu ihrem Camp und auch zu einem Symbol für den Kohleausstieg gemacht hat.
Genau, lass uns jetzt zum dritten Thema kommen und über Geld reden, nämlich für welche Energieprojekte geben die G20-Staaten eigentlich im Ausland Geld aus? Denn nach wie vor ist es so, dass die G20-Staaten Geld für die Entwicklung von Kohle-, Öl- oder Gasprojekten im Ausland geben. Einerseits, weil sich eben immer noch mit der Ausbeutung von fossilen Rohstoffen Geld verdienen lässt und andererseits, weil Staaten auch Interesse haben, dass sie an die Vorkommen von Öl, Gas oder Kohle in anderen Ländern kommen.
Ja, schauen wir mal kurz in die Details eines Berichts, der in dieser Woche von den Umweltorganisationen Oil Change International und Friends of the Earth US gemeinsam mit mehreren deutschen Umweltorganisationen wie Urgewalt veröffentlicht wurde. In den letzten 2 Jahren haben die G20-Länder und globale Entwicklungsbanken jährlich mindestens 55 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für die Ausbeutung von Öl, Gas oder Kohle im Ausland bereitgestellt. Zum Vergleich, das ist fast doppelt so viel Geld, wie dieselben Staaten im gleichen Zeitraum für Erneuerbare ausgegeben haben.
Genau, und Deutschland ist da ganz vorne mit dabei. Deutschland ist der 7. größte Geldgeber der Exportfinanzierung im Ausland. In den letzten 2 Jahren hat Deutschland im Schnitt jährlich 2,8 Milliarden Dollar an öffentlichen Bürgschaften und Kredite für fossile Energie im Ausland vergeben. Und für erneuerbare Energieprojekte wurden im Gegenzug nur 2,2 Milliarden Dollar bereitgestellt. Und diese staatlich unterstützten Finanzierungen tragen eben erheblich dazu bei, das Risiko von fossilen Projekten zu verringern und diese deshalb auch erst zu ermöglichen, was dann solche Projekte eben auch erst für private Geldgeber wieder interessant macht.
Ja, wenn man sich da zurückerinnert an die letzte Klimakonferenz in Glasgow, also letztes Jahr, da hat Deutschland ja gemeinsam mit 38 weiteren Ländern das sogenannte Glasgow Public Finance Statement unterzeichnet. Und darin heißt es, bis Ende 2022, also im Prinzip jetzt gleich, werden wir neue direkte öffentliche Unterstützung für die unverminderte Nutzung fossiler Brennstoffe einstellen. Also schon in 2 Monaten will Deutschland eigentlich aufhören, Geld für neue fossile Projekte ins Ausland zu geben. Zumindest lautet das Versprechen so.
Aber danach sieht es derzeit gar nicht aus. Auf dem letzten G7-Gipfel, der im Sommer in Elmau stattfand, hat Bundeskanzler Olaf Scholz auch Einfluss auf die Abschlusserklärung genommen. Und darin sollte eine ähnlich lautende Formulierung wie im Glasgow Statement reingeschrieben werden. Und Scholz hat das aufgeweicht, nämlich dann heißt es darin, öffentlich geförderte Investitionen in den Gassektor können vorüber angemessen sein, wenn man sich damit von Russland unabhängig macht. Ja.
Ja, das bleibt natürlich hinter der in Glasgow gemachten Zusage zurück, beziehungsweise weicht sie auf. Und in den letzten Monaten war der Kanzler ja auch weltweit unterwegs, um Deutschland neue Gasverträge zu verschaffen. In Senegal und in Mauretanien sollen neue Gasfelder mit der Unterstützung von Deutschland erkundet und erschlossen werden. Das steht natürlich im Widerspruch zu dem Glasgow Public Finance Statement. Aber der Bericht zeigt auch Mauretanien und Senegal als Empfänger dieser öffentlichen Finanzierung sind sowieso eine Ausnahme. Also das meiste Geld wird laut dem Bericht nämlich in andere reiche Länder gesteckt, also eben nicht in den globalen Süden. Das gilt auch und besonders bei den Erneuerbaren. Also da wird die Finanzierung zu 3/4 innerhalb der G20-Staaten ausgegeben.
Ja, und nochmal zu Deutschland. Das scheint sich ohnehin nicht sonderlich um sein Versprechen vom letzten Jahr zu scheren. Während andere Länder wie UK, Frankreich, Dänemark, Schweden und Finnland bereits Maßnahmen zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen veröffentlicht haben, also zum Beispiel ein Verbot der internationalen öffentlichen Förderung von Gas beschlossen haben, hat Deutschland noch nichts in dieser Richtung unternommen. Stattdessen pusht Kanzler Scholz mit seinen Vereinbarungen, die er jetzt mit anderen Ländern einfädelt, noch neue fossile Projekte. Und das ist auch besonders fatal, weil die International Energy Agency darauf hingewiesen hat, dass es eigentlich schon seit Beginn dieses Jahres keine Expansion mehr bei fossilen Energien und damit auch keine öffentliche Finanzierung mehr geben darf, wenn das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden soll. Also jeder Euro oder jeder Dollar, der heute noch in neue fossile Projekte fließt, konterkariert eigentlich die Anstrengung beim Klimaschutz und sowieso auch die Zahlung für die internationale Klimafinanzierung.
Damit sind wir für dieses Mal auch schon am Ende angelangt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr uns erreichen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Und dann wollen wir uns natürlich auch noch bedanken, wie immer, bei unseren SpenderInnen, nämlich bei Alexandra Reit, Ralf Bußberg, Willi Krügel, Thomas Vogel, Ramon Briegel und M. Walter, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank.
Danke auch von mir und tschüss.
Ciao. Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.